In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der haben wir uns heute wenig Zeit für ein großes Thema genommen, nämlich die Ursachen von Jugendkriminalität. Jugendkriminalität ist ein Phänomen, das sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Wissenschaft seit Jahrzehnten eine besondere Aufmerksamkeit erfährt und zwangsläufig damit aber auch gerne Gegenstand für Diskussionen ist und zudem viele eine mehr oder weniger fundierte Meinung haben, was wie zu laufen hat. Und früher war sowieso alles besser und die Jugend von heute ist ja eh viel schlimmer als wir damals. Na gut, etwas sachlicher. Einer der Gründe für die Aufmerksamkeit liegt darin, dass es sich bei jugendlichen Straftäterinnen und Straftätern um eine besonders vulnerable und zugleich entwicklungsfähige Bevölkerungsgruppe handelt. Ein anderer Grund darin, dass kriminelles Verhalten in dieser Lebensphase häufig Ausdruck komplexer sozialer, psychologischer und struktureller Einflussfaktoren ist. Das Ganze ist also sozusagen Kriminologie in a nutshell. Und der Umgang mit Jugendkriminalität berührt einfach Grundfragen des Strafrechts, der Sozialpolitik und der Gesellschaft insgesamt. Und umso wichtiger ist es, die Ursachen und Erklärungsansätze zu verstehen. Denn das ist logischerweise die Voraussetzung für eine wirkungsvolle Prävention und eine angemessene Reaktion durch Justiz und Gesellschaft. Die Gründe, warum eine Jugendliche oder ein Jugendlicher kriminell wird, sind zahlreich. Und in der Regel gibt es auch nicht den einen Grund, der alles erklärt. Es handelt sich also nicht um ein monokausales Phänomen, sondern um ein Zusammenspiel verschiedener Risikofaktoren. Und diesen Risikofaktoren stehen protektive Faktoren entgegen, die also eine gegenläufige, stabilisierende Wirkung entfalten können. Es ist also wie so oft in der Kriminologie, man kann zwar durchaus ein paar Faktoren benennen, die zu deviantem Verhalten geführt haben. Und dann hat man Menschen, auf die dieselben Faktoren zugreifen und die noch nicht straffällig geworden sind. Beispielsweise bleiben bei Jugendlichen 95% eines Jahrgangs nach wie vor unauffällig und treten strafrechtlich überhaupt nicht in Erscheinung. Zu den wesentlichen Risikofaktoren zählen jedenfalls familiäre Belastungen wie Vernachlässigung, Misshandlung, inkonsistente Erziehung oder auch einfach das Aufwachsen in instabilen Verhältnissen. Und auch der sozioökonomische Status spielt eine Rolle. Kinder und Jugendliche aus armutsgefährdeten Haushalten sind statistisch häufiger in der Kriminalitätsbelastung zu finden. Und schulische Faktoren wie schlechte Leistungen, Schulverweigerung oder Ausgrenzung durch Mitschülerinnen und Mitschüler wirken delinquenzerhöhend. Und dann gibt es als weiteren zentralen Faktor das soziale Umfeld außerhalb der Familie, insbesondere der Einfluss der sogenannten Peer Groups. Jugendliche orientieren sich stark an Gleichaltrigen und das kann eben zu einer Ausbildung delinquenter Gruppenstrukturen führen. Da entstehen Dynamiken, in denen bestimmte Verhaltensweise, etwa Eigentumsdelikte, Gewaltdelikte oder der Konsum von illegalen Substanzen, eben Anerkennung bringen oder als Mutproben verstanden werden. Der Reiz des Verbotenen also, gepaart mit dem Wunsch nach Status, Anerkennung oder Gruppenzugehörigkeit, kann zu einem kriminellen Verhalten motivieren. Zudem ist in der Adoleszenzphase die Fähigkeit zur Impulskontrolle noch nicht vollständig ausgebildet. Wir denken alle nochmal an unsere Pubertät zurück, was im Zusammenspiel mit der Suche nach Autonomie, Risikobereitschaft und einfach auch dem Austesten von Grenzen zu deviantem Verhalten führen kann. Das mal zu ein paar unmittelbaren Faktoren. Es gibt aber auch sogenannte makrostrukturelle Rahmenbedingungen, die sich auswirken können. Etwa, gerade für Berlin relevant, die Urbanisierung, also die immer weiter anwachsenden Städte, deren Sozialstrukturen damit immer wieder aufs Neue an die Grenzen der Belastbarkeit kommen. Und dazu gegebenenfalls auch die räumliche Konzentration von sozial benachteiligten Familien in bestimmten Stadtteilen, die Verfügbarkeit von Freizeitangeboten oder gerade auch die Nichtverfügbarkeit von Freizeitangeboten und die Qualität des Schulwesens. Und schließlich spielt auch eine Rolle, was die Gesellschaft vorlebt. Wie ist denn der gesellschaftliche Umgang mit Gewalt, mit Autorität und mit sozialer Kontrolle? Und hier leisten insbesondere auch die sozialen Medien ihren Beitrag. Insbesondere dann, wenn es um die Frage der Inszenierung von Gewalt geht, wenn es um den sozialen Druck geht, aber auch, und da sind wir wieder bei der Suche nach der Anerkennung, die Möglichkeit, Delikte auch selbst medial zu verbreiten oder gar zu zelebrieren. Vor diesem Hintergrund haben sich in der Kriminologie ganz verschiedene theoretische Erklärungsansätze herausgebildet, die versuchen, Jugendkriminalität systematisch zu verstehen. Einer der zentralen Ansätze ist die sogenannte Anomie-Theorie von Robert Merton. Sie geht davon aus, dass Kriminalität aus der Spannung zwischen kulturell definierten Zielen, etwa wirtschaftlichem Erfolg oder sozialem Aufstieg, und den sozial-strukturell bereitgestellten Mitteln zur Zielerreichung resultiert. Klingt kompliziert. Gemeint ist nichts anderes als das gesellschaftliche Idealbild: Du bist erfolgreich, wenn du dein Einfamilienhaus mit Familie und Vorgarten hast und wenn einfach die finanziellen, die Bildungsmöglichkeiten und so weiter nicht gegeben sind, um das zu erreichen, dann muss ich mir eben andere Wege suchen, um dieses Ziel dann doch zu erreichen und damit die Anerkennung und den Status zu bekommen. Und insofern wird dann delinquentes Verhalten eine alternative Handlungsstrategie. Ergänzt wird dieser Ansatz der Anomie-Theorie durch Subkulturtheorien. Die gehen davon aus, dass in bestimmten Milieus eigene Normen und Wertesysteme entstehen können, in denen Kriminalität eben nicht nur toleriert, sondern teilweise sogar als identitätsstiftend gilt. Besonders relevant hier die Theorie von Albert Cohn, der davon ausgeht, dass Jugendliche, die in der konventionellen Gesellschaft scheitern, etwa in Schule oder Beruf, eigene Subkulturen entwickeln, in denen abweichendes Verhalten dann Anerkennung stiftet. Es gibt die Kontrolle- oder Bindungstheorie, insbesondere von Travis Hershey formuliert. Dann ist es gerade das Fehlen sozialer Bindungen an Familie, Schule, gesellschaftliche Normen, was zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit delinquenten Verhaltens führt. Wer sich mit gesellschaftlichen Werten identifiziert, wer feste emotionale Bindungen hat und wer Ziele innerhalb des legalen Rahmens verfolgt, wird seltener straffällig. Fehlen diese Elemente, werden die Hemmungen gegenüber kriminellem Verhalten abgebaut. Ich mache noch ein bisschen weiter. Lerntheoretische Ansätze. Die gehen davon aus, dass abweichendes Verhalten durch Beobachtung und Imitation erlernt wird. Das gilt insbesondere im Jugendalter, in dem Vorbilder, und das können Vorbilder aus dem direkten Umfeld oder aus den Medien sein, einfach eine prägende Rolle spielen. Delinquentes Verhalten kann dann nicht nur übernommen, sondern sogar durch soziale Verstärkung weiter etabliert und stabilisiert werden. Entwicklungspsychologische Theorien. Da geht es dann um die neurobiologischen und psychologischen Prozesse. Jugendliche befinden sich in einem Prozess der Reifung, in dem Risikoabschätzung, Empathie und Impulskontrolle erst allmählich entwickelt werden. Man könnte diesen Prozess der Reifung auch als das Gehirn wird umgebaut und die Hormone spielen verrückt übersetzen. Und diese Situation kann dazu führen, dass Jugendliche impulsiv handeln, sich überschätzen oder eben einfach Konsequenzen nicht hinreichend abwägen. Und dazu passt dann auch, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass in den meisten Fällen Jugendkriminalität ubiquitär ist, wie es heißt, also vorübergehend. In den meisten Fällen verliert sich also die Jugenddelinquenz ganz von allein wieder. Jugenddelinquenz ist Teil der biografischen Entwicklung junger Menschen und Ausdruck jugendlichen Probierverhaltens, lästert aber auch einfach in den meisten Fällen wieder nach. Viele unterschiedliche Ansätze, jeder für sich genommen, klingt irgendwie logisch und trotzdem macht es einfach wahrscheinlich die Schnittmenge und die Übersicht über all diese Ansätze aus. Das Gemeinsame bei all diesen Ansätzen aber ist jedenfalls die Überlegung, dass Jugendliche in ihrer Adoleszenzphase besonders leicht beeinflussbar und formbar sind. Und dass eben gerade deshalb stabile soziale Bindungen und Erziehung wichtig ist. Und deshalb liegt im Jugendstrafrecht, im Jugendgerichtsgesetz auch überwiegend der sogenannte Erziehungsgedanke zugrunde, also die Überlegung, dass sich in strafbarem Verhalten vor allem Erziehungsdefizite äußern, weshalb die staatliche, also die strafrechtliche Reaktion darauf ausgelegt sein sollte, diese Erziehungsdefizite zu beseitigen, um künftig ein straffreies Leben zu ermöglichen. Wird die Jugend denn überhaupt, wie es die Altvorderen so gerne behaupten, immer krimineller? Werfen wir mal einen Blick auf die empirische Entwicklung der Jugendkriminalität in den letzten 10 Jahren, insbesondere in die polizeiliche Kriminalstatistik und die Strafrechtspflegestatistik. Zur Einordnung. Die polizeiliche Kriminalstatistik, also die PKS, erfasst ganz pauschal polizeibekannte Straftat und Tatverdächtige, ohne dass damit eine Aussage getroffen wäre, dass es diese Tat tatsächlich gab und der Tatverdächtige auch tatsächlich der Täter war. Die Strafrechtspflegestatistik dokumentiert gerichtliche Entscheidungen. Beide Statistiken haben für sich genommen ihre Schwächen, aber um Tendenzen abzulesen, taugen sie allemal. Die PKS zeigt, dass die Gesamtzahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren zwischen 2013 und 2019 kontinuierlich gesunken ist. So lag etwa 2013 die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen bundesweit bei über 240.000, 2019 waren es dann noch 180.000. Ähnlich dann auch das Ganze bei den Heranwachsenden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es gibt eine gestiegene Bildungsbeteiligung, veränderte Freizeitgestaltung durch Digitalisierung. Kurz gesagt, wenn ich nicht mehr vor die Tür gehe, kann ich auch nicht in eine Schlägerei geraten. Präventive Schul- und Jugendhilfemaßnahmen, verbesserte elterliche Aufsicht und so weiter. Und dann kam Corona. Mit dem Beginn der Pandemie im Jahr 2020 hat sich das Bild dann doch durchaus verändert. Durch Lockdown-Maßnahmen, Schulschließungen und eingeschränkte Freizeitangebote gingen insbesondere Delikte im öffentlichen Raum zurück, was sich auch in einem entsprechenden Rückgang der Fallzahlen niederschlug. Ab 2022 lässt sich dann jedoch eine gegenläufige Entwicklung feststellen. Die Zahl jugendlicher Tatverdächtiger stieg deutlich an, und zwar insbesondere im Bereich der Waldkriminalität. Und die PKS verzeichnet 2023 ein Plus bei gefährlicher Körperverletzung, bei Raubdelikten sowie bei Delikten mit Messern und anderen gefährlichen Werkzeugen. Das betrifft insbesondere städtische Ballungsräume und ist vielfach mit Gruppendynamiken verbunden, etwa in Form sogenannter Schlägergruppen, die ihre Taten dann auch teilweise filmen und in sozialen Netzwerken verbreiten. Und auch die Gewalt gegen Einsatzkräfte, gegen Lehrerinnen und Lehrer und Gleichaltrige hat nach polizeilichen Angaben zugenommen. Dazu kommt dann eben ergänzend die psychische Gewalt, also Cybermobbing, Drohungen, Erpressungen über digitale Kanäle. Die Strafrechtspflegestatistik zeigte ein differenzierteres Bild. Da ist die Zahl der Verurteilungen von Jugendlichen und Heranwachsenden in den letzten 10 Jahren insgesamt rückläufig. Das liegt aber auch daran, dass die Staatsanwaltschaften schon verstärkt auf informelle Erledigungen setzen, also etwa durch Diversion, Einstellungen gegen Auflagen, informelle Ermahnungen. Das heißt, viele Verfahren erreichen die Gerichte gar nicht mehr. Verfahren wegen leichterer Delikte gelangen ohnehin seltener zur Anklage. Und gleichzeitig ist festzustellen, dass bei den verbleibenden Verfahren der Anteil schwerer Delikte gestiegen ist. Insbesondere bei Gewaltstraftaten und bei Wiederholungstätern und Gruppenkriminalität kommt es vermehrt zu formellen Strafverfahren und gerichtlichen Entscheidungen und Sanktionen. Und bei den Sanktionen zeichnet sich auch ein weiteres Bild ab, nämlich eine verstärkte Anwendung von erzieherischen Maßnahmen, sozialen Trainingskursen, Betreuungsweisungen und vor allem auch eine Zunahme von Jugendarresten und Jugendstrafen. Die Entwicklung der Jugendkriminalität in den letzten 10 Jahren lässt sich also nicht eindimensional deuten. Es zeigt vielmehr, dass Jugenddelinquenz immer ein dynamisches Phänomen ist, das von gesellschaftlichen, politischen, sozialen Entwicklungen beeinflusst wird. Während die allgemeine Kriminalitätsbelastung unter Jugendlichen in der Tendenz rückläufig war, erleben wir aktuell einen Wiederanstieg, insbesondere im Bereich der Gewaltkriminalität. Und die Ursachen dafür liegen eben nicht nur in der individuellen Entwicklung, sondern gerade auch in den gesamtgesellschaftlichen Spannungsfeldern. Zunehmende soziale Polarisierung, mediale Gewaltverherrlichung, mangelnde Perspektiven in bestimmten Milieus, ein teilweise autoritätskritisches Klima gegenüber staatlichen Institutionen begünstigt das Ganze auch, und so kann sich da eben ein deviant geprägter Habitus, wie es so schön heißt, herausbilden. Und es wird vielleicht auch deutlich, die Justiz allein kann das nicht richten, kann da nicht allein agieren. Es braucht die Schulen, es braucht die Jugendhilfe, eigentlich die Gesellschaft insgesamt. Und dabei sollte stets berücksichtigt werden, dass Jugendkriminalität in vielen Fällen nur eine temporäre Episode im Lebenslauf darstellt. Die meisten Jugendlichen, die straffällig werden, begehen keine weiteren Taten im Erwachsenenalter. Umso wichtiger ist es aber, frühzeitig zu intervenieren, die Risiken zu erkennen und entsprechende Handlungsalternativen aufzuzeigen. Und das wäre es erstmal an dieser Stelle gewesen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback, positive Bewertungen bei den einschlägigen Podcast-Playern oder aber auch gerne über unsere Homepage Strafstation Berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin.
Die Prozessbeteiligten, bitte.